Ja, jetzt wollen wir eigentlich einen Übergang machen zu Maoismus in Deutschland und haben hier ja auch nicht nur einen linken Intellektuellen, der sehr viel schreibt und heute noch sehr aktiv ist, sondern der auch ja im Kommunistischen Bund aktiv war und auch in der Zeitung AK eine wichtige Rolle gespielt hat, die damals noch nicht Analyse und Kritik, sondern Arbeiterkampf hieß. Und wir machen das vielleicht dialogisch. Vielleicht ist die erste Frage erstmal, wie kannst du vielleicht aus heutiger Sicht erklären, warum sich ja junge radikale Linke in Deutschland Ende der 60er Jahre für China begeistern und interessieren konnten?
Ich bin Jahrgang 1951, nur dass ihr immer ein bisschen mitrechnet, wann war er noch zu klein, um etwas beurteilen zu können. Wann darf er noch als Ausrede, ich bin verführt worden, benutzen und wann hat er vollverantwortlich Scheiße gebaut. Ich glaube, der Zusammenhang ist folgender, dass was in der Luft lag, und zunächst etwas jetzt gar nicht viel mit China zu tun hatte, das war eine plausible Sehnsucht. Es möge ein anderes Links sein als das von den klassischen kommunistischen Parteien und der Sowjetunion verkörpert, das überhaupt in die Welt kommen. Diese Sehnsucht hatte einige Nahrung. Als ich 17 war, gab es den Mai in Paris. Es gab die große Abwiegelei oder Verhinderung der Rebellion durch die Kommunistische Partei Frankreichs. Und es gab natürlich auch einen wunderbaren Voluntarismus und Idealismus in der Sache. Wenn massenwirksam an die Wand gesprüht wird, Fantasie an die Macht, dann ist es schon was anderes als Brezhnev oder Gutschow, mit denen man nicht gerade Fantasie verbindet. Es ist gleichzeitig so eine Hoffnung. Nein, ich will dir zunächst mal recht geben. Ich glaube, solche Leute wie ich, und ich möchte vermeiden den Zeitzeugen im Sinne von Egozentrik, dafür bin ich zu jung. Also das machen wir, wenn ich dann im Rollstuhl reingefahren werde. Und von früher erzähle ich, denke überhaupt im Großen und Ganzen soll man die Legitimität von Zeitzeugenschaft opfern und nicht wichtig tuarischen Schwätzern überlassen. Wenn ich manchmal das Wort ich sage, dann tue ich es nur, um Biografisches nicht zu unangemessen zu pluralisieren und andere sozusagen in Mithaftung zu nehmen. Der große Impuls, überhaupt gegen das Bestehende zu sein, ist für solche Leute, die einen Tick älter sind als ich oder 51 geboren sind, zunächst einmal für viele etwas anderes, als in den Geschichtsbüchern steht. In den Geschichtsbüchern steht meistens linken Biografien, steht meistens so etwas, dass da eine sehr schmerzhafte Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit der Eltern stattgefunden hat. Und zweitens eine große Empörung, speziell über den Vietnamkrieg. Beides ist zutreffend. Aber es gab etwas Drittes. Und ich würde sagen, für alles, was mich umzingelt hat, galt dieses Dritte viel mehr als die ersten beiden Faktoren. Das war die panische Angst, dass das Leben so verlaufen könnte wie das der Eltern. Also diese panische Angst, man wird ums ganze Leben betrogen. In diesem keynesianischen Hochkommen-Wohlfahrtsstaat mit den regulierten Arbeitsverhältnissen. Also ich kann Zeugnis ablegen, dass es auch jenseits des Neoliberalismus eine Hölle gab. Und diese Sorge führt zunächst einmal natürlich in so eine linksbohemistische Position. Also alles, was du angedeutet hast, ich will mich hier nicht als tollen Hecht stilisieren, das war ich ganz und gar nicht, aber jedenfalls die Ansprüche der Überwindung von Eifersucht, von freier Liebe, der antiautoritären Erziehung und der Bewusstseinserweiterung durch LSD umzingelten mich. Und bis heute halte ich daran fest, es gibt keine bessere Droge. Aber das ist ja nicht Gegenstand der Kulturrevolution gewesen. Dieses Leben fing für viele Menschen an, langweilig zu werden oder als fad oder ungenügend empfunden zu werden. Oder ich kann das nur mit moralischen Postulaten, wenn ich Erinnerung hochholen will, zu sagen, Unangemessenheit des Grauens in der Welt und der Wirklichkeit. Unangemessen. Kommune 1 fand ich plötzlich fad und auch ob es mal ein paar Wochen gibt, wo man zwei Freundinnen hat, das hält einen auch nicht ein Leben lang über Wasser. Und aus dieser Ernsthaftigkeit, die ich verteidigen möchte, also die wirkliche Betrachtung der Bilder des Vietnamkriegs für Algerien, bin ich ja zu jung, die führte zu etwas Doppelten. Zu etwas Ernsthaftem, das ich verteidigen möchte, nämlich, dass man das Zerwürfnis mit den Verhältnissen, mit den kapitalistischen Verhältnissen der Welt und dem Imperialismus nicht als Spielerei, die man beim Joint bearbeiten kann, sieht. Daraus erwächst eine ziemlich existenzialistische Position. Seine ganze Person in die Waagschale werfen wollen und so etwas. Und zweitens eine unglaublich konservative Sehnsucht der Rückgewinnung von Gewissheit, Dogmatismus, Denkfaulheit, Sicherheit. Wenn man sagt, die antiautoritäre Phase oder einfach das Schulungsprogramm des SDS, ausgearbeitet von Kral, boah, das war Überforderung. Vor allen Dingen setzte man sich da Autoren aus, die Antipoden waren. Also nicht einer Meinung. Die Wende zum Marxismus-Leninismus war etwas Ernsthaftes und gleichzeitig geprägt von einer höchst konservativen, autoritären, uns unbewussten autoritären Sehnsucht nach Gruppe, Gruppengewissheit, Gruppendisziplinkader. Ich glaube also, dass alles, worüber wir heute vielleicht noch ein bisschen sprechen werden, immer diese beiden Momente hat. Beschädigt mir nicht, dass ich schon ein junger Mann oder fast noch Jugendlicher war, der diese ernsten Empfindungen hat, und ich gebe sofort zu. Ja, ich will diejenigen, die mir aufschreiben, warum die Verhältnisse möglicherweise oder wahrscheinlich nicht überwindbar sind, nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Es ist lustig, ich hab nie ein Gymnasium besucht oder sowas. Ich bin wirklich sowas wie der lebendige Beweis, dass das Wort Studentenbewegung zu sagen falsch ist. Das hat in proletarische Milieus reingewirkt, was da 67, 68 losging. Und so einer bin ich zufällig. Und deswegen weiß ich, wie schmerzhaft für mich das war, mit 17 Herbert Marcuses Eindimensionalen Menschen zu lesen. Ich habe das Buch noch, das ich damals gelesen habe. Die größte Signifikanz von Überforderung ist ja, dass man mit ganz vielen Buntstiften alle möglichen Sachen unterstreicht und damit ausdruckt, dass einem der Text über den Kopf wächst. Aber verstehen konnte man natürlich dieses Buch, dieses vielleicht für solche Leute wie mich wichtigste Buch der kritischen Theorie, erteilt Revolutionshoffnung abschlägigen Bescheid. Also ein Buch, das mit dem Walter Benjamin-Zitat endet, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben, ist so ein bisschen das Gegenteil von Mutmachliteratur. Ein Buch, das zum Gegenstand hat, zu beschreiben, wie integriert in die moderne Welt der Konsumgesellschaft, also in den imperialistischen Zentren oder Wohlstandsoasen, das Proletariat ist. Und deswegen aufschreibt, die kritische Theorie der Gesellschaft sei nicht gescheitert, aber sie wisse keinen Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren. Das war mir unangenehm. Das heißt, ich wollte voluntaristische Signale, oder ich war für die offen, zu sagen, nee, es geht gerade los. Und dafür bot China was. China als die Artikulation von, die Haupttendenz in der Welt ist Revolution. Als die Artikulation von, der Imperialismus ist ein Papiertiger. Als die Artikulation, die Proklamation der Feindschaft zur friedlichen Koexistenz, wie sie von der Sowjetunion gepflegt wurde. Die Verweise darauf, dass in der Welt, wenn die Leute, sagen wir es mal ganz moralisch, mutiger und draufgängiger sind, als es die Parteidoktrin der kommunistischen Parteien ansagen, auch gewinnen können. Dafür steht Kuba. Was durchzuziehen gegen die Behauptung, das sei gar nicht möglich. Das war die Haltung der kommunistischen Partei Kubas. Das ist gar nicht möglich. Das ist Abenteurertum. Putschismus. Und dann gewinnt plötzlich das Abenteurertum und der Putschismus, das tut einem schon verdammt gut. Und die sehen auch anders aus als die Leute im Kreml. Da kann man sich, auch wenn das alles nur Projektion war, doch irgendwie sowas wie Blues vorstellen. Gleichzeitig bedient China, der Maoismus, eine furchtbare Sehnsucht, sich in seinem Hass, und es gibt keinen Lebensabschnitt bei mir, in dem ich so viel Hass empfunden habe. Also, je älter man wird, desto mehr hält man ja Adornos, wer denkt, ist nicht wütend hoch, um sich zu beruhigen. Aber in dieser Zeit des Hasses gibt es natürlich auch eine Sehnsucht. Und damit haue ich mich sehr weitgehend in die Pfanne oder uns alle, eine Sehnsucht. Nun lass dich mal nicht ablenken durch zweitrangigen Fragen. Die Generallinie, also die Polemik um die Generallinie, verfasst von der Kommunistischen Partei Chinas gegen die Sowjetunion, hat so ein Geschichtsbild aufgemacht, das geht ungefähr so. Bis zum 20. Parteitag war es im Großen und Ganzen unter Stalin gut, was die Sowjetunion gemacht hat. Dann kommt dieser berühmte Satz, den kriege ich fast noch auswendig hin. Also manchmal hat er bedauerlicherweise Widersprüche im Volk mit solchen zwischen uns und dem Feind verwechselt. Kann vorkommen, verwechselt man mal so. Ne? Und der Verrat beginnt mit Khrushchev und dem 20. Parteitag, da setzt Revisionismus ein. Diese äußerst dogmatisch-konservative Weise hat in solchen Leuten wie mir was zum Klingen gebracht. Haben wir nicht genug zu tun mit den Klassenkämpfen, die wir hier zu führen haben? Muss ich das alles so genau wissen, wie es im spanischen Bürgerkrieg oder gegen die Machno-Leute oder gegen den Kronstadter Aufstand oder gegen Sinowjew oder gegen Bucharin oder gegen Trotzki gelaufen ist, muss ich das wirklich, nun lenkt mich mal nicht ab. Das bedeutet nicht Unwissenheit, sondern ich will zunächst mal feststellen, diese Scheu, das alles wichtig zu nehmen, die hat was sehr Konservatives in uns abgeholt, was durchaus dem jetzt wieder in zweier Beziehung in einer Einfamilienwohnung zu leben entsprach, also der Lebenswirklichkeit. Ich glaube deswegen, dass dieser revolutionäre Impuls, dieses, es muss was links gegen, neben den kommunistischen Parteien geben, das hat viele dahin getrieben. Und die waren selbstverständlich zu der Zeit klüger als ich und meine Zeugen. Versteht ihr, Sartre reist mit der Beauvoir nach China und kommt zurück und macht einen positiven Bericht. Rosanna, die große Denkerin der kommunistischen Partei Italiens, sucht in China etwas, dass Klassenkampf im Sozialismus weitergeht, dass es den Staat des ganzen Volkes nach stalinscher Doktrin nicht gibt und glaubt, das zu finden. Lasst 100 Blumen blühen, macht Wandzeitung. So verkürzt romantisierend ist es durchaus rübergekommen. Die ganzen Verräter heute aus Frankreich, alles Maoisten. Versteht ihr? Glücksmau, Abschied vom Proletariat. Was für ein überzeugter Maoist das damals war, meine Güte. Claude Lancement, alles andere als ein Verräter. Nur um anzudeuten, wen das alles fasziniert hat. Ja, viele andere Namen. Althusser, Leute, von deren Lektüre ich so oft gezehrt habe. Komm, fahren nach China, komm wieder, sagen, das ist was anderes. Sagen, hier ist endlich das Machtmonopol der Partei zugunsten von Masseninitiative gebrochen oder wie immer sie sich ausgedrückt haben. Das kommt an mein Ohr. Und dann kommt etwas völlig anderes dazu. Wir haben uns subjektiv bemüht, überhaupt keine Maoisten zu sein. Ich sage das nicht, damit meine Biografie jetzt irgendwie sauberer wird. Da habe ich schon. Das ist nicht meine Ambition, sondern ich komme aus dem Kommunistischen Bund, der den Spottnamen KB Nord hatte, um auszudrücken, dass es uns so richtig im Landshut gar nicht gibt. Und der wollte nicht maoistisch sein, war aber eine K-Gruppe. Und wenn ich etwas damals gepaukt und gelesen habe und bis Absurde gekannt habe, dann war es Lenin. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war, als wenn, je intensiver man Lenin liest und besonders die Phase des Zirkelwesens, in der wir uns ja per Definition, desto besser weiß man, wie es geht. Das stimmt nicht immer. Man weiß dann nachher die komischsten Sachen, die wisst ihr alle gar nicht. Die fehlerhafte Position der Ozzowisten zum Beispiel, das kann ich 40 Jahre später immer noch so aussprechen. Das ist so eine Strömung bei den Bolschewiki, die die Duma-Fraktion aufgeben wollte oder so. Ich will nur sagen, man befasst sich mit allerlei komischen Sachen, wenn man denkt, dass. Und daraus erwächst natürlich gleichzeitig die Sehnsucht. Marxismus, Leninismus bedeutet Wiederaufbau der KPD. Und dieser Gedanke schneidet unglaublich viel Denken weg. Er fixiert das Denken auf eine feststehende Dogmatik und die Fragestellung, wie baut man das dann auf? Und man studiert rauf und runter, womit beginnen und was tun und natürlich Staat und Revolution in jeder Lebenslage. Das heißt, man liest sehr viele taktische Schriften und nun kommt was Drittes dazu. Man ist deswegen nicht verrückt, weil in der bürgerlichen Presse, die man so abonniert hat als junger Arbeiter, da wird auch behauptet, so etwas Ähnliches wie es kann sein, dass die Haupttendenz in der Welt Revolution ist. Befürchtend wird das berichtet. Domino-Theorie. Hier bricht Vietnam weg. Da toben die Kämpfe in Angola, in Mosambik, in Guinea-Bissau. Ältere Leute denken, vielleicht kommt das jetzt in Deutschland. Versteht, das ist so lustig. Ich bin da an der Fachschule für Sozialpädagogik. Das war so die Möglichkeit, sich wenigstens so ein ganz klein bisschen als Student zu fühlen, wenn man Proll war. Und die Dozenten wollen, dass ich ihnen den Marxismus erkläre. Und was nehme ich? Auch sehr typisch. Von der Utopie zur Wissenschaft. Also ausgerechnet die Schrift, die glaubt, wissenschaftlich beweisen zu können, dass der Lauf der Geschichte mehr oder weniger determiniert ist auf ein gutes Ende, den Sozialismus, die klassenlose Gesellschaft, das alle Utopisten vor Marx und Engels sich nur was ausgedacht haben und es nunmehr über den historischen Materialismus etwas Feststehendes gab. In dieser Gemengelage, wo man riesige Erfolge hat. Die Leute, die heute jetzt so Anfang 20 sind, wie ein Teil von euch, gar nicht verstehen können. Ehrlich nicht. Wenn wir in Hamburg eine Veranstaltung machen, Solidarität mit der afrikanischen Revolution, kommen da so 6.000 Leute. Wenn wir in den Betrieben, wo wir 150 Betriebsräte stellen, als aus der Gewerkschaft Ausgeschlossene mit einer Betriebszelle, nannte man das damals im Hintergrund, antisozialpartnerschaftlich kandidierten, bekamen wir in solchen großen Betrieben wie Texaco oder Norddeutsche Affinerie oder Beiersdorf, oder also wirklich in den großen, nicht in den Klitschen, zwischen 25% und 40% der Stimmen. Nicht mit einer kommunistischen, aber mit einer antisozialpartnerschaftlichen Position. Die Anstrengungen, uns zu bekämpfen, waren wirklich manifest. Die Gewerkschaftsausschlüsse zählten nach 100. Man kann, ohne zu übertreiben, sagen, wir sind eine Repression und nicht der freiwilligen Aufgabe erliegen. Und in dieser Situation kommt jetzt etwas, wodurch China zum reaktionären Faktor wird. Zum reaktionären Faktor. Das ist die neu deklarierte Außenpolitik. Zunächst kommt sie einher als These vom Ringen der Supermächte. Und alles, was man an Befreiungsbewegungen unterstützte oder ja, jedenfalls den weltpolitischen Fortschritt zurechnete. Wisst ihr, es ist immer schwer, man darf sich nicht zu dumm stellen. Ich kann jetzt nicht einfach aussprechen, weil wir alle überzeugt waren vom Konzept der nationalen Befreiungsbewegung. Für dieses Konzept kann man ja sagen, viele Ausarbeitungen von Mao Zedong handeln davon. Um das verkürzt auszudrücken, es bedarf zunächst eines Bündnisses mit der patriotischen Bourgeoisie gegen die Kompratoren-Bourgeoisie. Wenn man dann den Imperialismus und seine engen Handlanger, die man Kompratoren denkt, rausgeschmissen hat, sagen wir mal ganz, hier sitzt so ein Kenner neben mir, da kriege ich Angst, das so zu verkürzen. Wenn man die also rausgeschmissen hat, zusammen mit Chiang Kai-shek, also mit dem, was nachher Taiwan wurde, da muss man den an der Gurgel und die erledigen. Und das ist so der Rhythmus von nationaler Befreiung. Furchtbar verkürzt. Wir waren dann nicht immer davon überzeugt. Wir waren nicht so unbelesen, dass man sich dumm machen kann. Mitte der 70er Jahre waren mir schon die prinzipiell antinationalen Schriften von Rosa Luxemburg zur polnischen Frage und so weiter bekannt. Und wir haben uns beholfen, immer den linkesten Flügel zu unterstützen und was so in die Macht steht. Aber entscheidend ist eigentlich, jetzt kommt plötzlich China und Mao trifft Nixon und sowas. Und die sprechen vom Ring der Supermächte. Zunächst mal als Äquidistanz, als gleiche Unheilsbringer Sowjetunion und USA. Und im nächsten Schritt, in der Entfaltung der Drei-Welten-Theorie durch die chinesische Außenpolitik, lautet die Doktrin, es gibt einen Ring der Supermächte. Die üblere Kraft dieser beiden Supermächte ist der Sozialimperialismus, die Sowjetunion. Und wegen der Gefährlichkeit der Sowjetunion müsste sich die zweite mit der dritten Welt verbinden, ihre Widersprüche einstellen oder abschwächen oder minimieren, um diesen Sozialimperialismus zu bekämpfen. Das hieß, mein ganzes Leben in einem imperialistischen Deutschland, über das wir so unsere Analysen gemacht haben, sollte nun darin bestehen, dass ich dafür sorgen sollte oder werben sollte, dass dieses Deutschland gemeinsam mit den nationalen Befreiungsbewegungen und progressiven Kräften der Welt gegen die Sowjetunion vorgeht. Und das ging natürlich einher mit der chinesischen Forderung nach deutscher Wiedervereinigung. Man ist so Mitte 20 und denkt, wer für Wiedervereinigung ist, ist sowieso mein Feind. Und jetzt kommen plötzlich diese chinesischen Idioten und sagen, man soll dafür sein. Der ganze K-Gruppen-Maoismus, ist in diesem Punkt pauschal reaktionär geworden. KBW ein bisschen weniger, die waren nicht für die Wiedervereinigung. KPD, früher KPDAO, MLPD, also alle, die so Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao im Emblem ihrer Zeitung hatten. Für Wiedervereinigung, Hauptfeind Sozialimperialismus. Ultrareaktionäre in der Welt unterstützen, wie zum Beispiel die UNITA in Angola, unterstützt von China und Südafrika, dem rassistischen. Da war der Bruch total, da war die Faszination dahin. Und wie es dann oft so ist, dann natürlich auch die Faszination für die Erforschung der Kulturrevolution und so etwas. Was ich sagen will, ist, die Inspiration, die aus China ging, damit höre ich auf, war ganz bestimmt in weiten Teilen projektiv. Nicht von großer Sachkenntnis geprägt, auf Reiseberichten basierend. Auf Sehnsüchten basieren, die viel Ähnlichkeiten hatten zu den Reiseberichten von fortschrittlichen Menschen, die vielleicht in den 30er Jahren in die Sowjetunion gefahren sind. Von dieser furchtbaren Idealisierung durch Leon Feuchtwanger, der auch noch die Moskauer Prozesse besucht hat. Oder von der viel zu milden Sichtweise eines André Gide, für die er dann dennoch als Reaktionär da abgekanzelt wurde. Das war projektiv, ja. Aber es spiegelte gleichzeitig eine Sehnsucht, es möge etwas links neben den kommunistischen Parteien geben. Deren Verknöcherung war unübersehbar, deren Sozialdemokratisierung war unübersehbar. In Italien strebte die Kommunistische Partei Italien den Compromesso Storico, also den historischen Kompromiss mit der Christdemokratie an. Mir begegneten DKPler als überangepasste Menschen. Die häufigste Begegnung war am 1. Mai, wir mit unserer oppositionellen Demo und die als Ordner des DGB. Weil Sozialdemokraten ja immer so wenig Fähigkeiten haben, sich zu prügeln, prügelten wir uns ersatzweise mit den Kadern der DKP. Unsere Gewerkschaftsausschlüsse zu besorgen, ist aktiv von der DKP betrieben worden. Da war schon zwischen historischem Kompromiss und antimonopolistischer Demokratie und wie das alles heißt. Und dem konkreten Auftreten war schon im Zusammenhang der abzulehnen war, der negatorisch zu behandeln war. Natürlich, es war projektiv und es war gleichzeitig von zwei Sehnsüchten gespeist. Es möge etwas anders geben als den sogenannten real existierenden Sozialismus. Es möge etwas anderes geben, es möge etwas geben, das vielleicht mit Trotzkis Kritik zu tun hat, die wir natürlich verschlungen haben, weil in Westeuropa mehr trotzkistischer als maoistischer Einfluss manchmal war bei befreundeten Organisationen etwa. Wo wir so neidisch hingeguckt haben, Lotta Continua oder Avanguardia Operaia in Italien mit der wirklichen Fähigkeit, Massenstreiks zu initiieren und Betriebssabotage und alle Betulichkeit zu überwinden. Wie sie es überwunden haben, kann man am schönsten in den Theaterstücken und Schriften von Dario Fo erkennen. Die Lohnforderung unwichtiger zu finden, als die Maschine kaputt zu machen, damit sie endlich mal steht und man nicht weiterarbeitet, ist zum Beispiel, was bei Rosanna Rosandra eine große Bedeutung hat. Und zuletzt, Entschuldigung, will ich sagen, selbst diejenigen, die von ihrem ganzen Denken eigentlich gar nicht so schwärmerisch sein können, schwärmen von China. Also ich sage das nicht, um mich als verführt darzustellen oder zu jung, konnte ich nicht beurteilen, sondern lest die beiden Schriften von Herbert Marcuse. Also ich meine die beiden großen nach dem eindimensionalen Menschen, ne? Ein Versuch über die Befreiung und Konterrevolution und Revolte. In beiden dieser großen Schriften ist die erste Hoffnung natürlich auf die rebellische Jugend in den Metropolen, das muss ich nicht extra sagen, und auf die Randgruppen muss ich auch nicht extra sagen, ist immer die erste Hoffnung auf die Guerilla in Lateinamerika und auf Kuba gerichtet. Aber die sekundäre Hoffnung, dass etwas Neues in die Welt kommen möge, etwas anderes ist als die Klassenherrschaft neuen Typs in der Sowjetunion, das ist ein Terminus von Charles Bettelheim, ist bei Herbert Marcuse, einem großen Denker der kritischen Theorie, durchaus ausgeprägt. Vielleicht nur für 2-3 Jahre. Aber so groß waren die Sehnsüchte, dass sich was umwälzen möge, die enden mit der neuen chinesischen Außenpolitik. Dann war die Sache als Feindschaft geregelt. Ja, so viel zu der ersten Kurzantwort von mir, ne?
Ich soll noch eine Frage stellen, habe ich gerade gehört. Ja, es war in der Veranstaltungsankündigung auch von dem kleinen roten Buch die Rede, was im Deutschen als Mao-Bibel übersetzt worden ist. Deswegen wollte ich noch mal fragen, in dieser Phase der China-Begeisterung, was ihr vielleicht auch konkret aus China gelesen und auch diskutiert habt, also welche Rolle spielte das Rote Buch, oder es gab ja dann auch 67 die ausgewählten Werke von Mao Zedong, und es hatten auch viele die Peking Rundschau zum Beispiel abonniert, und da gibt es sogar ein Bild von Paul Breitner, wo er im Sessel sitzt, hinten Mao, Bild in der Hand, die Peking Rundschau. Und ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gelesen habt. Die wirkt ja zumindest aus heutiger Sicht ja ziemlich hölzern oft in der Sprache. Und die etwas härteren K-Gruppen haben ja auch versucht, diesen Stil zu kopieren. Mir wurde aber mal gesagt, dass oft damals, dass viele dann wirklich verschlungen haben. Ja. Und dann Reiseberichte hast du erwähnt, was spielt zum Beispiel Edgar Snow, Roter Stern über China, oder Jan Mörder, Bericht über ein chinesisches Dorf. Was spielte da eine Rolle? Oder wurden zum Beispiel auch Mao-Schriften in den Schulungen vom KB gelesen? Kannst du das vielleicht noch mal weiter im Detail ausführen, was dich da auch vielleicht beeinflusst hat?
Nee, das hielten wir alles für Idiotie. Zum Glück. Also diese Mao-Bibel Hochhalterei auf Parteitagen von KPDAO und KPDML und so. Wir haben ja den verdienstvollen Orden später bekommen in solchen Büchern wie das Trüffelschwein, das und die spezielle Biografie des Kommunistischen Bundes aufarbeitet, recht freundlich aufarbeitet. Mit der Behauptung zu leben, wir seien die Spontis unter den K-Gruppen gewesen. Und deswegen haben wir bestimmte Verrücktheiten wie im. Es gab zum Beispiel keine einzige Veranstaltung des Kommunistischen Bundes zu China oder Mao. Ich habe das natürlich gelesen. Man muss ja immer sagen, das eine, was einen fasziniert, ist, wie geht überhaupt in einer Situation der Auswegslosigkeit eine Revolution und die Umwälzung der Verhältnisse. Also Maos revolutionstaktische Schriften, die waren mir so geläufig, nicht super, aber ganz geläufig. Und das ist ja zunächst mal die große Sehnsucht, dass sowas wie der lange Marsch oder die Städte vom Lande aus einkreisen, gegen diese übermächtig scheinende soziale, politische und ökonomische Wirklichkeit, so etwas hinzukriegen, von dem man auch sagen kann, nun, selbst wenn ich hilflos bin, guck dir China, also selbst die Hungersnöte, die du in Rechnung gestellt hast, die mir vielleicht zu dem Zeitpunkt zu wenig bekannt waren, guck dir doch mal den Unterschied an zu Indien. Ist doch ein lohnender Weg. So wie man zu Kuba, egal wie viel man idealisiert hat oder projektiv halluziniert hat, sagen konnte, gut, dann fahr nach Guatemala 2 Wochen und dann fahr 2 Wochen nach Kuba. Dann guck dir Schulsystem und guck dir Gesundheitsversorgung. Guck dir Behausung und Sattwerden an. Also ich sehe keinen Grund von diesem Impetus abzugehen. Das andere, das war ja ein großer Bauernrevolutionär. Das war ein Konzept und dieses Konzept, das konnte man kritisch beurteilen. Das Kritische daran, und das ist ja auch die Kritik der Schriften Trotzkis an Mao, ob nicht die Betonung des Nationalen im nationalen Befreiungskampf und damit einhergehende Dämonisierung der Komparaturen-Bourgeoisie und Bevorzugung der patriotischen Bourgeoisie nicht schon den Keim der Kategorie Volk statt Klasse, so argumentiert Trotzki ungefähr, also nicht schon im weitesten Sinne die Gefahr des Völkischen erliegen muss. Das musste man aber keineswegs nur an China begreifen. Ne? Das ist genauso die viel verbreitete Lektüre von Franz Fanon und Verdammte dieser Erde. Nehme ich jedenfalls an, dass das verbreiteter war. Ich weiß es nicht genau. Nein, das Herz und die theoretische Reflexion gehört einer anderen Weltregion. Nicht China. Das ist Chile zum Beispiel. Was das in Chile losgeht, bin ich 22. Und es gibt eine linke Kraft, die diese Dialektik versucht durchzuhalten, Allende zu schützen und trotzdem revolutionär weiterzugehen. Das ist der damals ganz und gar nicht unwichtige mehr. Movimento Esquerra Revolucionario, glaube ich, hieß das. Miguel Enriquez und seine Theorien, das war faszinierend. Und selbstverständlich gehörte das ganze Herz und das analytische Vermögen und der Verstand und auch der Revolutionstourismus, selbstverständlich auch der, sowas wie Portugal um 75, also die Hoffnung, dass nach Europa, wenn auch nur an die Peripherie Europas, das gebe ich ja zu, die Möglichkeit einer sozialistischen Umwälzung kommt. Und so eine Parole zu tragen und nicht einschlafen zu können, wie Portugal darf nicht das Chile Europas werden, bedeutet ja, eine kaum beschreibbare Angst zu haben, dass die gegen die Leute, die man dann ja auch kennt und überhaupt ein Chile vergleichbares Blutbad anrichten werden. Also ich wollte sagen, um sowas drehte sich die Emotion, die analytische Fähigkeit, die Publizistik. Zu solchen Fragen, gibt es einen friedlichen Weg zum Sozialismus, ja oder nein? Wie sehr muss man daran festhalten, dass die politische Macht aus den Gewehrläufen kommt? Unsere Verurteilung Gramscis und Togliattis und all den aus unserer damaligen Sicht Schwätzern gegen den Sturm auf das Winterpalais und zugunsten von Hegemonieverschiebung. Nachher, als ich bei den Grünen war, da passte mir ja dann Gramsci und Poulanchas eher so in den Kram, aber wir sprechen jetzt ja von den 70er Jahren. Ne? Und, ja, also wir haben dieses Kulthafte gab es bei uns nicht. Ich glaube ja, wenn ich was Böses über mich oder uns sagen soll, ist die Bereitschaft, sein eigenes Niveau zu unterschreiten, das wohnte jeder Kargruppe und dem Marxismus-Leninismus, wie wir ihn verstanden haben, inne. Das Rote Buch ist Trivialliteratur. Ich muss nicht sagen, ob das angemessen ist, diesem Agrargebiet, diesen Millionen und Abermillionen von Bauern. Oder wenn Mao sich an Philosophie versucht, diese, wie heißt die gleich, über den Widerspruch heißt die Schrift, glaube ich. Boah, da darf man aber wirklich nicht vor dem den Anti-Düring gelesen haben, um das für Philosophie zu halten. Unsere Bereitschaft, unser Niveau zu unterschreiten, das ist in gewisser Weise eine Tragik überhaupt. Ich hatte die Peking-Rundschau ja auch überhaupt so einen schematischen Blödsinn für ernst zu nehmen. Lin Biao wurde als Machthaber auf dem kapitalistischen Weg entlarvt und musste folgerichtig abgesetzt werden. Sowas las man da, ja. Folgerichtig abgesetzt werden, jo. Keine Erklärung, kein Denken, nix, Schrott. Diese Selbstkritik würde ich auf alles mehr, was ich. Man hatte schon mal geschnuppert, was Niveau ist, und hat es unterschritten zugunsten einer Selbstverpflichtung auf Ernsthaftigkeit. Sonst kann man nicht, man kann nicht ein paar gute Literaten gelesen haben und danach Willy Bredel, aber ich habe es getan. Ja, das ist charmbesetzt. Ne? Man kann nicht ein bisschen über Hegel nachgedacht haben und dann über den Widerspruch. Diese furchtbaren Romane des Marxismus-Leninismus, die Krähe ist ein Frühlingsvogel oder wie der Stahl gehärtet wurde oder so, das ist alles überhaupt Abschaffen von Fühlen und Denken können. Also gib mir, wenn ich auf die Insel muss alleine, davon nichts mit. Also dann gib mir lieber 3 Bände Camus, dann bin ich schön im linksbürgerlichen Idealismus, bin ein Autor, der schreiben kann und glücklich. Also diese Sehnsucht, Intellektualität zu verachten, ist ein Bestandteil der Wende von Unübersichtlichkeit der antiautoritären Revolte und SDS zur K-Gruppe. Das ist Bestandteil dieser Wende, so viel Richtiges und Ernst werden wollen und so wir dazu sagen können. Versteht ihr, ich lese Ernst Thälmann plötzlich und denke, das gibt mir was. Das geht beim besten Willen, das kann man heute nicht mehr retten. Oder Remmele, ein Schritt vorwärts, 2 zurück. Natürlich die Sehnsucht zu lernen, wie baut man eine Partei auf. Natürlich diese Sehnsucht. Aber es hat den historischen Bruch gegeben zwischen Kommunismus und Avantgarde. In allen Fragen. Also um noch was Kritisches über mich selbst zu sagen oder der Zeit, der ich angehörte und da keine Ausnahmeposition war. Selbstverständlich war die Sehnsucht nach so einem voluntaristisch-revolutionären Optimismus auch eine völlig unangemessene Negation der Tatsache Auschwitz, nach der alles neu zu denken war. Selbstverständlich war die Bestimmung des Proletariats als revolutionäres Subjekt anknüpfend an die Kämpfe der Weimarer Zeit. Eine unangemessene Regression gegenüber denen, die sich die Frage gestellt haben, ob die alten Instrumente der Klassenanalyse oder Bestimmung revolutionärer Subjekte überhaupt noch tragbar ist, nachdem das Proletariat ein nicht ganz unwichtiger Träger der nationalsozialistischen Herrschaft und des Holocaust gewesen ist. Dies alles macht mich überhaupt nicht so, sozusagen, jetzt sitze ich hier und erzähle mal, wie toll es früher war. Das Einzige, was bleibt, ist die Berechtigung des Hasses auf das Bestehende und der Versuch, das ernsthaft und existenzialistisch zu bekämpfen. Und ich denke manchmal, es bedarf dieses furchtbaren Zusammenhangs. Du kriegst diese furchtbare, heute nicht mehr sehr verbreitete Sehnsucht nach Einheit von politischer Erkenntnis und so und Konsequenz. Jetzt sage ich doch mal was Autobiografisches, da bin ich ein bisschen als Held rübergekommen. Du machst eine Erkenntnis. In der bürgerlichen Gesellschaft gibt es so etwas wie, dass jeder, also in der reichen bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands, gibt es so etwas wie, jeder begabte Proletarier kriegt die Chance des zweiten Bildungswegs und jedenfalls ein Stück weit seiner Klasse zu fliehen und dadurch fehlt dem Industrieproletariat die Intellektualität und die Intellektualität von Firnköpfen, über die es früher mal verfügte. Du stellst das fest und sagst, wenn die Position richtig ist, dann muss ich wohl meine Ambitionen mit der Sozialpädagogik canceln und in einen großen Industriebetrieb arbeiten gehen. So, das habe ich jetzt knapp 7 Jahre gemacht. Das ist schon länger als Semesterferien. Und ich kann mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, mit was für einer unfassbaren, die ganze Person in die Waagschale werfen wir gearbeitet haben. Stellt euch vor, das war wirklich ungelernte Arbeit in solchen großen Industriebetrieben zum Zwecke der Aufbau des Wachküssen des Klassenbewusstseins des Proletariats und gleichzeitig Redakteur der Zeitschrift Arbeiterkampf zu sein. Das bedeutete schon sehr viele Nächte mit 3 Stunden Schlaf. Und ich erzähle das nicht, um was für ein toller Hecht ich war, sondern ich versuche, einen Zusammenhang zu begreifen. Das kann man, glaube ich, nur machen, wenn man sowas wie eine Art voluntaristischen Geschichtsoptimismus, der auch mal 9 Grade sein lässt, als Folie darunter liegt. Das geht nicht, also außer dass ich damals nicht verstanden hatte, aber das geht nicht nach Lektüre der negativen Dialektik oder der Dialektik der Aufklärung. Das heißt, man benötigt für einen bestimmten Voluntarismus, der das war, auch so ein bisschen wie vereinfachende, trivialisierende, schönredende revolutionären Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, wenn man sagt, seit vielen Jahrzehnten ist das Bekenntnis Kommunist zu sein voluntaristischer Akt und nicht mehr in Einklang mit dem historischen Materialismus abzuleiten, dann braucht man, glaube ich, manchmal eine gewisse Trivialisierung, um wenigstens so viel anzupacken, dass das Scheitern auch nach dem Versuch und nicht vor dem Versuch konstatiert werden muss. Ich glaube, ich kann sozusagen mein ganzes Leben lang überhaupt nie vergessen, was es bedeuten würde, wenn ich 30 Jahre in solcher Betriebsarbeit gesteckt hätte. Da würde dieser Thomas Ebermann nicht vor euch sitzen. Ich habe immer einen Begriff, was das bedeutet, was das aus einem raussaucht. Und deswegen ist mein Hass auf alle Kleinbürger, die das Proletariat auch noch belehren wollen, sich gesund zu ernähren, so übermächtig. Ich bin alleine aus diesem Grunde, weil ich weiß, wie einen das fertig macht, so ein Feind von diesen kulturschwätzigen Leuten, die auch noch ausdrücken, wie die Arbeiter eigentlich sein müssten und endlich mal ihre Bedürfnisse verfeinern sollten und ein gutes Buch lesen und so weiter. Das alles ist nicht möglich, wenn du in solcher Mühle steckst. Es hat was mit dem ganzen Menschen zu tun, wirklich industrielle Lohnarbeit zu machen. Und vielleicht ist ein Hintergrund das Anlehnen an China, das Anlehnen an Kuba, an die lateinamerikanischen Revolutionäre, am Wort von Haupttendenz in der Welt ist Revolution, Imperialismus ist ein Papiertiger, wie heißt der, Jügung oder wer versetzt Berge? Versetzt Berge, ne? Was für ein Bekenntnis zum Voluntarismus, ne? Der Einzelne, der sich anstrengt, versetzt Berge. Aber manchmal hilft's.
Ja, jetzt haben wir ja. Ja. Wir wollen ja gleich ein paar Fragen sammeln. Vielleicht trotzdem würde ich gerne auch eine kleine stellen. Und zwar im Neuen Deutschland vom Sonntag hat Christian Schmidt so relativ gut ausgeweitet, wo denn die ganzen Maoisten gelandet sind. Und dann? Was? Ja. Wo die ganzen Mäusen gelandet sind, lag das, und lustig ist auch sozusagen, dass es jetzt alle aus ihren Lebensläufen gestrichen haben, wenn man sozusagen sich so auf deren Internetseiten anschaut, da steht dann maximal, was ich in der Studentenbewegung aktiv und so, aber nicht sozusagen in welcher K-Gruppe. Gibt es dann sozusagen Zusammenhang zwischen Anhänger von dieser linken Theorie zu sein oder eine Begeisterung für China zu haben und sozusagen den Werdegang, wie sie geworden sind? Oder ist es total egal, ob die sozusagen Trotzkisten waren, Maoisten, nur normale Leninisten, Antiautoritäre? einfach eine kleine Einschätzung. Was?
Ja, ich habe mich mit dieser Frage noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber ich glaube, du hast ja selber eingangs gesagt, es gibt diese Schätzung, 100.000 Leute waren im Umfeld der Bewegung und Tausende waren feste Mitglieder der K-Gruppen. Dafür ist jetzt dann noch ein relativ kleines Häufchen von Leuten, die in machtvollen Positionen sitzen, und die Trotzkisten hat wahrscheinlich eher die Tendenz, dann in der Sozialdemokratie zu landen, während ja viele oder einige Maoisten dann wieder Ende der 70er Jahre dahin gegangen sind, wo die Bewegung war, dann die Anti-Atom-Bewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung und so weiter, und dann bei den Grünen Mitglieder geworden sind. Wir haben die Frage schon vor der Veranstaltung kurz andiskutiert. Und daran anknüpfend, also so rationalisieren das dann einige Leute, wenn man fragt, warum wart ihr denn bei den K-Gruppen? Ja, wir waren schon damals gegen die Supermächte und wollten Europa stärken, und wir waren auch schon für die deutsche Wiedervereinigung. Und da gibt es natürlich jetzt die Theorie, dass Leute wie Joscha Schmierer, der ja für Fischer viele Reden geschrieben hat, dass dann doch vielleicht so ein Übergang war von der maoistischen Drei-Welten-Theorie dann zu einer Rechtfertigung der Außenpolitik der EU. Aber ich denke, man sollte da, also es gibt keinen Determinismus vertreten, also es gibt keinen direkten Weg von 68 zur RAF oder von Marx in den Gulag, und genauso wenig gibt es jetzt auch, denke ich, einen direkten Weg von der K-Gruppe zum Ministerpräsident von Baden-Württemberg, denke ich.
Doch von der... Es gibt sozusagen einen Weg, der hat gar nichts eigentlich mit der theoretischen Schule, der man angehört hat, zu tun. Und den hat Matthias Hawkes beschrieben, und ich glaube, das stimmt. Also diese Fähigkeit, aus nichts was zu machen und zu improvisieren und eine Demo hinzukriegen und ein Flugblatt zu schreiben, obwohl man nur eine Stunde Zeit hat, und einen Saal anzumieten und eine Moderation zu machen, obwohl man in dem Thema gar nicht bewandert ist und so weiter. Da war schon die beste Schule, in der Linken rumzulaufen. Und weil, anders als frühere Stadien des Kapitalismus, diese improvisatorischen Talente sehr gefragt sind, glaube ich tatsächlich, dass man sich da, wenn man nur genug karrieristische Ader hat, einige Fähigkeiten erworben hat, die man gewinnbringend anwenden konnte. Das glaube ich. Gemein wird diese Feststellung, wenn man jene vergisst, die an unserem Scheitern verzweifelt sind. Dann liest sich das alles wie, ja, die Linken, ja, haben dann nur geübt für ihre spätere Karriere. Das ist empirisch falsch. Also mich begleiten auf meinem Weg auch genug Suizide und genug Langzeitarbeitslose und genug Schwerstalkoholiker und genug in jeder Hinsicht zerrüttete Menschen, die mal von aller Intellektualität und Tatkraft und sowas, die wir aufgebracht haben, mir völlig gleich waren. Und natürlich lastet auf uns die Resignation. Und Adorno sagt ja, dass Resignation ist nicht aufhören zu kämpfen oder überhaupt Kampfperspektive zu sehen, sondern Resignation setzt ein in dem Moment, wo man das erste Mal die bestehenden Verhältnisse beschönigt. Eine ganz gemein kurze Zusammenfassung seines wunderschönen Essays zum Thema Resignation. Und ich glaube, das ganze Leben ist eigentlich eine Dressur, die Welt und die Verhältnisse schöner zu sehen, als sie ist. Das ist eine Wahnsinnsdressur. Nicht auch mal das Positive zu betonen und was doch immerhin jetzt möglich sei und in den 60ern noch gar nicht möglich gewesen sei. Und dann sind wir bei Lebensstilen und allen möglichen, die Sachen, die auch wirklich nicht wertlos sind, die aber nichts damit zu tun haben, dass ich mir keine unfreiere Lebensweise vorstellen kann als die Lebensweise in der hochentwickelten kapitalistischen Wohlstandsoase. ich kann mir keine größere Unfreiheit vorstellen als die, die ich in Hamburg beobachte. Denn die Menschen und ihr integriertes Bewusstsein, diese dünne Schicht des glücklichen Bewusstseins über Angst, Frustration und Ekel, die kann ich jeden Tag sehen. Dafür muss ich nicht mal Theoretiker sein. Da muss ich nur in der U-Bahn sitzen, wenn die Leute zur Arbeit fahren oder da zum Feierabend fahren. Also ich glaube, dass bestimmte Sachen angelegt sind in Betrachtungen der Welt. Also natürlich für Anhänger der chinesischen Außenpolitik hatte ich schon ein paar gute theoretische Gründe, an die Seite Deutschlands zu finden. Aber ich glaube gleichzeitig, dass selbst bei denen, die ich zu meiner Zeit als verrückt angesehen habe, zum Beispiel die Mitglieder des KBW, die habe ich als Verrückte angesehen, aber heute möchte ich eher sagen, was für ein Heroismus in dieser Kampagne des KBW stand, dass es keinem ihrer Lehrer erlaubt war, eine schlechtere Zensur als 4 in der Schule zu geben. Und dass es kein KBW-Lehrer erlaubt ist, also natürlich war das Postulat Abschaffung der Zensuren, dass es kein KBW-Lehrer erlaubt war, jemanden gegen seinen Willen sitzen bleiben zu lassen. Das war eine ganz konsequente Weigerung des Lehrerberufes, Verweigerung des dem Lehrerberuf immanenten Sortieren von Menschen. Und sofern ich den Stand, ich wünsche mir, dass sowas wieder in der Welt sei. Es muss nicht die verrückte maoistische Form ganz und gar nicht annehmen. Aber überhaupt der Gedanke, dass so etwas auf einer GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaftsversammlung in Hamburg so damals 30-35% Zustimmung erlangt hat. Und dass das regrediert ist zu der borniertesten aller Sehnsüchte, gerechte Benotung zu veranstalten. Das zeigt schon das Ausmaß, dass selbst die aus meiner Sicht damals Verrückten Helden waren, die auch Repressionen in Kauf genommen haben und Rebellen waren, die auch gegen Grundwerte der Gesellschaft verstoßen wollten. Ja, wer da dran mal geschmeckt hat, der findet das manchmal auch ein bisschen komisch, wenn man so alt ist wie ich, sich im Jetzt zu verbeißen, wo doch alles noch deutlich aussichtsloser ist.